auch Mäuse. Also das
ja, da unten. Hier.
Charlotte und Lisa sitzen gebannt vor dem Bildschirm. Sie schauen sich ein Video an, das live aus einem Eulenkasten gesendet wird. In dem Kasten lebt ein Waldkauzweibchen.
Also ich sehe, wie da ein Waldkauz in ihrem Häuschen, sag ich mal, liegt und daneben Mäuse, tote Mäuse. Und das Häuschen finde ich auch sehr nett ausgestattet mit den weichen Sachen da.
Ich glaube, dass da unten sind so kleine Holzspäne oder so. Also als ich das letzte Mal geguckt habe, saß die da so ganz hinten in der Ecke und das war total süß. Und ich glaube, da waren auch Eier daneben.
Das Waldkauzweibchen sitzt ganz ruhig da. Hinter ihr bewegt sich etwas, denn aus den Eiern, die Charlotte beim letzten Mal gesehen hat, sind inzwischen zwei Küken ausgeschlüpft.
Oh, wie süß. Die haben so kleine Wuschel, haben die überall so auf dem Kopf. So Locken haben die. Das sieht total süß aus. Und die haben so um die Augen so eine Färbung. Hier ist es etwas dunkler, hier ist es etwas heller.
Ich finde, oben auf dem Kopf sehen die aus wie so ein Schaf.
Die kuscheln sich ganz schön zusammen, weil bestimmt ist denen kalt. Aber so die Mäuse interessieren sie noch nicht so ganz. Haben sie gerade keinen Hunger? Oder sie haben schon gegessen.
Also ich finde das voll cool, einfach mal so einen Kauz zu beobachten, was er so gerade macht.
Und weil man Käuze ja normalerweise nicht sieht so nachts, weil man dann ja schlafen gehen muss. Und jetzt die mal so am Tag zu sehen, ist ja auch ungewöhnlich, weil sie ja nachtaktiv sind. Und deswegen finde ich das sehr schön, einfach zu beobachten, was Tiere so über Tag machen.
Jedes Jahr bauen Naturschutzvereine winzige Kameras in die Brutkästen und Höhlen verschiedener Vögel. Wer sich dafür interessiert, wie die Tiere ihre Nester bauen, Eier legen und ihre Kinder großziehen, der kann sich von irgendwo auf der Welt ins Internet einloggen und live dabei sein. Gerade hat Papa Waldkauz eine frische Maus gebracht. Denn natürlich schlafen Eulen nicht nur am Tag, sondern sie sorgen auch dafür, dass ihre Jungen gut versorgt sind.
Also das Küken
mit einem
Haft schlingt ihr das halt wie so eine Schlange, schlingt ihr das halt so runter. Und ja, das andere Küken guckt halt einfach dabei zu.
Das Küken versucht das runterzuschlingen. Der Schwanz von der Maus guckt jetzt noch raus, aber gleich hat es geschafft. Jetzt ist es weg. Jetzt hat die Maus gegessen.
Beim Zuschauen kommen uns eine ganze Reihe von Fragen. Wie kann so ein kleines Küken eine ganze Maus herunterschlucken, obwohl die Maus im Vergleich zu dem Jungvogel riesig ist? Warum kann die Mutter ihren Kopf so weit nach hinten drehen, wie kein Mensch das kann? Und wie findet sie im Dunkeln ihre Beute? Eulen und Käuze sind geheimnisvolle Vögel, aber zum Glück gibt es ja Experten.
Ich bin Manfred Ziering, lebe südlich von München und bei uns gibt es eben auch viel Natur ums Haus rum und im Isartal und Richtung Alpen und so wie es aber auch in übrigen Deutschland schöne Gebiete gibt und ich kenne mich da relativ gut aus.
Manfred Ziering kennt sich nicht nur relativ gut, sondern sehr gut aus, denn er ist Ornithologe. Das sind Leute, die viel Ahnung haben von der Welt der Vögel.
Eulen nehmen halt auch in meinem Herz so eine besondere Stelle ein, weil sie eben mit diesen ausdrucksvollen Augen, die nach vorne gerichtet sind, uns Menschen ein bisschen ähneln. Wir schauen ja auch mit beiden Augen nach vorne. Und dieser Schnabel, der wirkt wie so eine Hakennase von einem alten Menschen, der so ein bisschen zurückgezogen und verschroben ist.
Weil er Eulen so sehr mag, weiß Manfred Ziering auch eine Menge über sie. Zum Beispiel, warum die Eulen ihre Beutetiere einfach am Stück herunterschlucken.
Man kriegt selbst Würgereiz, wenn man zuschaut. Also Eulen haben einen sehr großen, erweiterbaren, dehnbaren Schlund, fast wie Schlangen. Und die schaffen es also, überraschend große Beutestücke sich einzuverleiben. Und im Magen, von der Magensäure wird das Fleisch aufgelöst. Und aber die unverdaulichen Reste, die ballen sich zu seinem wolligen Kloß zusammen und der wird also mindestens einmal am Tag nach oben rausgewirkt.
Diese herausgewirkten Reste nennt man Gewölle. Wer Eulen oder Käuze in freier Wildbahn erleben möchte, der kann sich auf die Suche nach solchen Gewöllen machen. Am besten mit jemandem, der sich auskennt.
Da muss man sich wirklich auf Kenner verlassen und sich von denen diese Plätze zeigen lassen, wo die Eulen den Tag überdauern.
In der Nähe von Bonn gibt es zum Beispiel einen alten Gutshof, auf dem eine Schleiereule leben soll. Ein Kollege von Manfred Siering, Olaf Stümpel, geht dort gerne mit Kindern auf Spurensuche. An einem Abend, bei strömendem Regen, ist er dort mit Ida, Vinzenz, Anton und Paul unterwegs. Die Suche nach Gewöllen beginnt in einer alten Scheune. Aber schon draußen an der Wand unter einer Luke finden sie die ersten Hinweise.
Guckt doch mal mit euren Lampen, leuchtet mal so ein bisschen die Wand ab. Wo könnte man sagen, hat vielleicht eine Eule gesessen? Da sieht man es ja schon. Genau, einige haben schon gefunden. Genau.
Was meint ihr? Was ist das da oben?
Kacke.
Oben die Vogelscheiße.
Da ist also dann der Kot. Das heißt, da könnte einer der Lieblingsorte der Schleiereule sein. Das ist aber in diesem Fall halt nur Schiet. Was wir ja suchen wollen, ist das Gewöll. Oder Gewölle, wie man auch dazu sagt. Und wo fällt das dann wohl hin? Wenn sie es wieder rauswirkt, da müsst ihr mal gucken gehen. Also, genau, da unten, sehr gut.
Hier ist ein.
Da lassen wir mal gucken.
In der Scheune gibt es dann keinen Zweifel mehr. Hier finden die Kinder jede Menge Gewölle.
Und auf dem Boden leuchten. Genau. Da hat man jetzt also ein Gewöll. Das ist jetzt hart und trocken. Da habe ich also jetzt kleine Reste.
Knochen.
Das sind dann Knochen und so weiter. Ich nehme es mal auseinander. Hier sieht man jetzt eben so kleine Knöchelchen und sowas. Da sind in manchem Gewölb bis zu zwei Mäuse drin. Also ganze zwei Mäuseskelette könnte man hier wieder zusammenbasteln.
Plötzlich überall liegen Gewölle und das war irgendwie auch ein bisschen so.
Ja, also beide sind interessant, aber also, wenn man sich vorstellt, ja, das sind Mäuse, die der Vogel ausgespuckt hat.
Guck mal hier zum Beispiel.
Das ist wahrscheinlich ein
Zahn. Guck mal, ein toller Zahn, genau. Wer macht sowas?
Ratte.
Genau, genau. Also Ratte wäre möglich, aber Ratten sind ja sehr groß. Die würden eher vom Uhu gefressen werden.
Nee.
Das hier ist jetzt also von der Maus. Wenn ihr weiter guckt, auch hier, da sind lauter kleine Zähnchen. Das ist also hier ein Kiefer, Ober- und Unterkiefer. Und also wenn man das jetzt auseinandernehmen würde, wie gesagt, da käme halt eine ganze Maus dann raus.
Die Eule selbst ist nicht in der Scheune. Also gehen wir wieder raus an den Fuß eines Turmes. Dort oben, ganz hoch, wurde für die Eule ein Nistkasten angebracht. Mit Klängen aus seinem MP3-Player will Olaf Stümpel die Eule herbeilocken. Dazu spielt er den Ruf der Schleiereule ab und hofft, dass die echte Eule dadurch neugierig wird.
Die denkt, das ist ein Rivale, der dann in ihr Gebiet kommt. Und dann, ja, sie will das beschützen und dann guckt sie, wo der ist und wenn ihn dann nicht sieht, dann fliegt er halt eben zurück.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wirklich direkt kommen, ist relativ unwahrscheinlich. Kann natürlich auch passieren und wenn es passiert, dann freut man sich halt.
Also wir probieren es nochmal aus, vielleicht haben wir Glück.
Ganz still stehen wir da und warten und hoffen, dass wir die Eule sehen. Langsam lässt der Regen nach. Und dann plötzlich.
Da seht ihr jetzt, da flitzt die Kralle. Da hört ihr den Ruf. Da oben. Super. Ich glaube, darüber.
Siehst du sie? Ja, da ist sie. Hallo, Eule. Cool. Ich habe eigentlich noch nie eine echte Eule gesehen. Ganz weiß war die, wie bei Harry Potters Eule.
Hatten wir dann doch Glück. Man denkt, man sieht keine Eule und dann plötzlich kommt doch eine. Und da hat man so ein super Gefühl.
Die Eule hat sich wieder zurückgezogen. Wir wissen nicht, ob in ihren Kasten oder irgendwo in einen Baum. Olaf Stümpel will sie jetzt nicht weiter stören.
Die sind ja auch naturgeschützt und wenn wir die ganze Zeit stören würden, kann es auch sein, dass die irgendwann aussterben und das will niemand.
Die Kinder haben großes Glück gehabt, dass die Eule zu sehen und zu hören war. Manfred Siering, der Münchner Experte, weiß genau, wie schwer es ist, Eulen in freier Wildbahn zu entdecken. Aber er weiß auch, dass es viele Wege gibt, nach Spuren zu suchen. Das Gewölle ist eine Möglichkeit, aber auch andere Vögel können Hinweise geben. Um mir zu zeigen, wie das geht, nimmt er mich mit in ein Waldstück hinter seinem Garten. Dort soll ein Uhu leben, die größte Eulenart und einer der größten Vögel überhaupt.
Und aufgeregt sitzen Krähen rum.
Ja.
Auf der abgestorbenen Fichte eine. Schlägt nervös mit den Flügeln. Und hier ist eine Tannenmeise vor uns. Die Krähe streicht ab, geht in Richtung des Lärms, wo die anderen Krähen schon warten.
Und das heißt, das ist ein Zeichen, könnte ein Zeichen sein.
Ja, dass da der Erzfeind sitzt.
Tatsächlich schwirren mehrere Krähen um eine große Fichte herum und stoßen drohende Laute aus. Manfred Siering spricht von Mobbing oder von Hassen. So bezeichnet man in der Vogelkunde das drohende Verhalten von kleineren Vögeln, um größere zu vertreiben.
Dieses Mobbing dient dazu, auch den unerfahrenen Jungvögeln zu zeigen, schau, das ist der, vor dem du dich in Acht nehmen musst. Also alle Eltern mobben und die Kinder kommen natürlich auch hin im Schlepptau und dann lernen sie auch den Erzfeind kennen, der ihnen ans Leben will.
Obwohl wir jetzt wissen, dass der Uhu zu Hause ist, können wir ihn nicht sehen. Zu dicht hängen die Zweige der Fichte um ihn herum. So ist das. In der freien Wildbahn gibt es eben keine Garantie dafür, dass man eine Eule, einen Uhu oder einen Kauz entdeckt. Eine solche Garantie gibt es nur dort, wo die Tiere in Gefangenschaft leben.
Dann gibt es in vielen Zoos, also zum Beispiel im Münchner Zoo, diese Greifvogelschau. Da lässt man aber auch Eulen mitfliegen, zum Beispiel einen Uhu oder eine Schleiereule. Die fliegen dann immer auf die Faust vom Tierpfleger. Der hat so einen Lederhandschuh und da liegt dann ein Eintagsküken drauf. Und dann startet der Uhu sofort und holt sich das Küken und bleibt auf der Hand sitzen.
Wer Eulen aus der Nähe sehen will, der kann auch zu einem Falkner gehen. Das sind Leute, die eine extra Ausbildung machen, damit sie Greifvögel und Eulen oder Käuze besitzen dürfen. Denn nicht jeder kann sich einfach so einen Vogel anschaffen.
Das geht nicht, weil man erst die Genehmigung braucht. Und man muss auch den Falknerschein erst zeigen, bevor man den Vogel haben darf. Und man braucht dann noch so eine Genehmigung, dass man den halten darf. Damit die dann nicht einfach dahin gehen und lalala, ich kaufe mir jetzt einen Vogel und so, damit die das nicht machen.
Rubens Eltern sind Falkner und sie haben zu Hause in großen Gehegen, sogenannten Volieren, verschiedene Greifvögel und Eulen. Zwei Schleiereulen, einen Uhu und zwei Steinkäuze, Perseus und Rommi. Diese Eulen leben in Gefangenschaft, aber sie dürfen mit ihren Besitzern auch raus aus den Käfigen.
Ja, mit 4, da habe ich den Perseus gekriegt. Ich habe den halt bis jetzt schon trainiert. Halt, ich habe den immer ganz oft auf die Hand genommen, bin spazieren gegangen mit denen. Wir machen hier auch Spaziergänge, dann gehen wir halt eine große Runde mit den Vögeln. Halt hier so, wo die Wälder sind. Und so kommt es auch, dass er sich jetzt so doll an die Menschen gewöhnt hat, dass man den auch jetzt knutschen kann.
Deshalb dürfen wir Ruven und seine Eltern, Ari und Barbara, besuchen und die Eulen und Käuze aus nächster Nähe sehen und sogar berühren.
Da haben wir einen Steinkauz.
Ja, das ist der Perseus, der redet auch mal, wenn er Lust hat. Nein, es sind zu viele Leute hier.
Seine Augen sind so gelblich, grün, so neonfarben. Und der guckt so ein bisschen ernst.
Darf ich streicheln?
Wie der Ruben das gerade vormacht, man kann den auch tatsächlich streicheln, man kann den anfassen und man kann den auch selber auf die Hand nehmen. Wer von euch möchte?
Ich!
Also alle, ja? Okay, ja? Dann fangen wir mit dir an. Du bist die?
Anna Melina.
Ja, dann gebe ich dir den mal. Geht das? Das musst du bitte festhalten. Da drauf.
Au, der krallt sich
okay.
fest.
Okay, dann holt der Ruben mal eben kurz davon die Handschuhe, die ich da hingelegt habe. Dann kriegst du einen Falknerhandschuh.
Der hat so spitze Krallen.
Der kleine Steinkauz, der bequem auf die Hand passt, hat ganz weiche Federn, aber richtig scharfe Krallen. Die braucht er auch, um eine Beute packen zu können. Das können kleine Reptilien sein oder Mäuse. Bei der Jagd helfen ihm außerdem seine guten Augen, die auch nachts sehen können, und sein wendiger Hals.
Und ich finde es so faszinierend, dass die den Kopf so weit nach hinten drehen können. Das können wir nämlich gar nicht. Ich kann, wenn ich versuche, so wie eine Eule, meinen Kopf zu drehen, ich schaffe es nur bis über die Schulter, ohne dass ich meine Schultern gleichzeitig mitbewege.
Ich kann meinen Kopf nur bis zur Seite drehen, aber meine Augen können sich dann noch weiter bis nach hinten drehen.
Die Eule dagegen kann die Augen nicht bewegen, deshalb dreht sie den ganzen Kopf. Sie hat mehr Halswirbel als der Mensch und so fällt ihr das ganz leicht. Und sie bewegt sich völlig geräuschlos. Selbst wenn sie fliegt, hört man nichts.
Die Eulen, die haben die Federn außen alle gespleist. Ja? Die sehen aus wie ein Kamm. Also die durchkämmen die Luft und deswegen hören wir sie nicht.
Weniger geräuschlos sind Eulen oder Käuze, wenn sie nachts zum Beispiel nach einem Partner rufen, mit dem sie eine Familie gründen wollen. Das war der Steinkauz, der zwar klein ist, aber eine mächtige Stimme hat.
Wenn dann Perseus kein, so wie Mama und Papa jetzt zusammen sind, halt keine Frau hat, dann schreit er immer ganz oft und das nervt mich dann immer.
Die sind sehr, sehr laut. Die sind so laut wie eine Autoalarmanlage. Ja? Und da ist es dann sehr sinnvoll, dass wir ein Weibchen dabei haben.
Hört das nicht die Nachbarn?
Wir haben ja ein Weibchen dabei. Der Perseus hat ja seine Rommi und dann schmusen die immer die ganze Zeit. Da kommt der Perseus dahin zur Rommi, hält den Kopf runter und die kann ihn dann den Nacken kraulen. Das findet er ganz toll.
Auch die anderen Eulenarten machen mit Rufen auf sich aufmerksam. Zum Beispiel die Zwergohreule.
Die Laute hören sich an wie mein Feuermelder, wenn er keine Batterien mehr hat.
Oder wie ein Lastwagen, wenn der rückwärts fährt.
Und so klingt der Uhu.
Ich höre, wie der seinen Namen sagt. Uhu.
In einem Film, Das kleine Gespenst, da hört man auch die Uhu-Laute.
Beim Ruf des Waldkauzes, den man hierzulande öfter hören kann, kriegen die Kinder fast ein bisschen Gänsehaut.
Das hört sich ein bisschen gruselig an.
Das macht einen richtig Angst, wenn man das noch im Friedhof hört.
Weil im Friedhof, ja, sind ja die toten Menschen und dann kriegt man das da Angst.
Weil man das nicht jeden Tag hört und das ist ja auch ungewohnt. Und dann denkt man, was ist das? Oh, eine Eule. Oh.
Wenn ich das so im Wald oder so hören würde, würde ich so sagen, eine Eule. Ah, vielleicht will sie mich angreifen. Dann würde ich schnell wegrennen.
Für mich würde das so an dieses Huhuhu, an Geist erinnern.
Obwohl Eulen und Käuze für Menschen ganz harmlos sind, jagt ihr Ruf manchen einen Schrecken ein. Das ist übrigens schon lange so. Im Mittelalter meinten die Menschen, die Käuze seien Todbringer.
Im Mittelalter hatten sie Angst vor den Tieren, denn immer, wenn ein Käuzchen ruft, dann stirbt einer. Die haben ja ihre Toten aufgebahrt mit jede Menge Kerzen drumherum. Und auch da an den Scheiben waren dann die Mücken und Motten von außen an den Scheiben. Und da ist der Kauz angekommen und hat gegen die Scheibe getockert und hat sich die Mücken da weggefangen. Und er hat halt so einen eigenständigen Ruf gehabt, so ein Kuwit, Kuwit. Und im Mittelalter haben sie halt verstanden, komm mit, komm mit. Und da haben sie gedacht, die holen die Seelen der Toten. Was haben sie gemacht? Ja, die haben die Käuzchen gefangen und lebendig an die Tür genagelt, um den Tod abzuschrecken. Und deswegen habe ich unsere Steinkäuzchen lieber Perseus und Andromeda bzw. Rommi genannt, weil das sind einfach in der griechischen Mythologie die Vögel der Weisheit.
Na zum Glück, es gab auch richtig gute Zeiten für Eulen. Die Antike war so eine Zeit, in der die alten Griechen Eulen richtig verehrt haben. Sie galten mit ihren großen, nachtaktiven Augen als besonders weise. Außerdem bewachten sie die Heiligtümer in den Tempeln und riefen laut, wenn Diebe kamen, eben kleine Alarmanlagen. Und weil die Griechen den Eulen so viele guten Eigenschaften zusprachen, haben sie auch auf ihre Münzen einen Steinkauz geprägt.
Meine Mama ist mit einer griechischen Mutter befreundet und die hat mir mal eine Münze aus Griechenland mitgebracht. Da war eine kleine Eule drauf. Und die hat mir gesagt, dass so eine Münze sehr viel wert ist.
Eulen und Käuze sehen eben klug aus und faszinieren die Menschen von jeher.
Die sind immer so aufgerichtet, immer so stolz. Und die sind ja bei der Jagd nicht immer so dumm. Die haben ja schon Grips.
Die sind sehr flink, elegant und die sind so, die machen Strategien und nicht so einfach angreifen. Und am meisten sehen sie richtig stolz aus.
Sieh die Eulen, wie sie so schweigsam rasten, wie sie den Tag versäumen. Reglos ruhen sie, was sie auf ihren hohen Türmen so tief nur träumen. In der blauen und grauen Dämmerung rüsten sie die Schwingen und heben sich bedächtig, rufen einander durch die Lüfte, ehe sie entschweben.